Der führende Kopf der außerparlamentarischen Opposition, kurz APO, war der 1940 geborene Rudi Dutschke. Er hatte 1961 die DDR verlassen und studierte an der Freien Universität Berlin Gesellschaftswissenschaften. Mit dem von ihm verkündeten langen Marsch durch die Institutionen wollte er, aus marxistischer Sicht, das politische und gesellschaftliche System in der Bundesrepublik grundlegend verändern. Am 17. und 18. Februar 1968 gehörte er zu den Organisatoren des Internationalen Vietnamkongresses in der Technischen Universität Berlin. Mit amerikanischer Hilfe war im Süden Vietnams 1954 ein gegen den kommunistischen Norden gerichteter Staat entstanden. Um eine kommunistische Machtübernahme zu verhindern, traten die USA 1964 in den Krieg zwischen Südvietnam und den Vietcong ein, die in enger Verbindung mit der nordvietnamesischen Regierung unter Ho Chi Minh standen. Vor allem der Krieg der amerikanischen Truppen gegen die Zivilbevölkerung Nordvietnams mit Flächenbombardements und der Einsatz chemischer Waffen im Süden gegen die kommunistische Guerilla-Armee löste nicht nur unter den deutschen Studenten eine anhaltende Empörung aus. Ho Chi Minh wurde zur internationalen Symbolfigur für den Kampf gegen jede Form von Imperialismus und Kolonialismus. Auch für Rudi Dutschke war er politisches Vorbild in seiner Agitation für den weltweiten revolutionären Kampf der Unabhängigkeitsbewegungen und gegen Diktaturen wie in Spanien, Portugal und Griechenland. Am 17. Februar 1968 sprach er über die geschichtlichen Bedingungen für den internationalen Emanzipationskampf.
Die historische Aufgabe des Spätkapitalismus ist es, die Massen funktional im Interesse der Herrschenden in ein im Interesse der Herrschenden reagierendes Kollektiv zu verwandeln, sie jederzeit für militärische und zivile Zwecke verwertbar und einsetzbar zu halten. Gerade diese entscheidende Aufgabe des Spätkapitalismus kann ja in der Bundesrepublik immer weniger erfüllen. Und ich würde sagen, dass das, was ich als kulturrevolutionäre Übergangsperiode, die spätestens seit dem 2. Juni 67 bestimmte Schichten innerhalb und außerhalb der Universität mobilisierte, dass diese kulturrevolutionäre Übergangsperiode heute nicht mehr beendet werden kann durch die Herrschenden, es sei denn, sie vernichten uns alle. Wir sind zu viel geworden, als dass sie es noch schaffen könnten, uns zu integrieren. Systematisch wichtig für eine sozialrevolutionäre Strategie in der Bundesrepublik muss sein, zu begreifen, dass das System des Spätkapitalismus nicht auf eine aktive, selbsttätige, bewusste Massenbasis zurückgreifen kann. Das System hat eine Massenbasis, aber nicht in einem Marcuse-Sinne, wenn er meint, das wäre eine positive Basis. Dieses System hat eine Massenbasis, aber diese ist passiv und leidend, ist unfähig, politischen und ökonomischen Herausforderungen von sich aus spontan zu begegnen. Der heutige Faschismus ist nicht mehr manifestiert in einer Partei oder in einer Person. Er liegt in der tagtäglichen Ausbildung der Menschen zu autoritären Persönlichkeiten. Er liegt in der Erziehung, kurz in der bestehenden Totalität der Institutionen. So. So kann dieser Faschismus im Unterschied zu dem der 20er und 30er Jahre, wo er die historische Aufgabe der Verhinderung der proletarischen Revolution hatte, auch keine aktive Massenbasis hervorbringen. Das System des Spätkapitalismus ist mehr denn je eine Minderheitsherrschaft, zusammengehalten durch die widersprüchliche Einheit des Gesamtapparats, bestehend aus der staatlich-gesellschaftlichen Bürokratie und den Vertretern der Oligopole. Die tagtägliche Mobilisierung der gesamten Gesellschaft gegen die Idee der sozialen Befreiung von zusätzlicher und überflüssiger Arbeit und Herrschaft versucht die Menschen geistig und biologisch zu reduzieren auf passive Signalebene. Unter diesen Verhältnissen und unter diesen Bedingungen, die ich skizzierte, wird der Rückgriff auf den traditionellen Massenbegriff der 20er Jahre strategisch und taktisch falsch. Die Herrschenden können nicht von heute auf morgen gegen uns in der Bundesrepublik Hunderttausende mobilisieren. Welche Partei wagt es denn überhaupt noch, Massen für sich auf die Straße zu bringen? Welche Partei wagt es denn überhaupt noch, den Dialog zu den Massen herzustellen? Welche Partei zeichnet sich nicht gerade dadurch aus, dass sie nur noch à la Persil-Kampagne mit den Massen reden kann, nicht mehr anders mit den Massen überhaupt zurande kommt? Das sollten wir alle begreifen. Und es sollte einfach begriffen werden, dass unsere Aktionen, und das waren in der Tat permanente in den letzten Monaten und Wochen, wo gab es organisierte Gegendemonstrationen? Wo gab es in Baden-Baden, wir waren 2000, 68% CDU, starke Orts-NPD-Abteilung. Niemand ließ sich sehen. Sie wagen es nicht mehr, aus ihren Löchern hervorzukriechen als Organisation. Das schließt allerdings nicht aus, dass individualisierter Faschismus gegen uns mobilisiert wird. Dagegen haben wir uns praktisch und organisatorisch zu schützen. Ganz im Gegensatz dazu, im Gegensatz zum Spätkapitalismus, ist es uns revolutionären Sozialisten heute in der Bundesrepublik möglich geworden, durch ein System von systematischer Aufklärung und durch ein System von Aktionen eine durchaus schon massenhafte Mobilisierung zu erreichen. Die weltgeschichtliche Rolle und Funktion der vietnamesischen Revolution ist dabei ganz evident. Die Aggression der Vereinigten Staaten war unübersehbar. Sie geschah zu einem Zeitpunkt in brutal offener Form, als die vielfältigsten Mechanismen der Einflussnahme nicht mehr ausreichten, um den Sieg der revolutionären Kräfte zu verhindern. Das historische Pech der amerikanischen Machtelite, genauer des US-Imperialismus, bestand nun darin, dass er seine einzige Legitimationsbasis, die antikommunistische Ideologie, abbauen musste, um die Niederschlagung der sozialrevolutionären Befreiungsbewegungen überhaupt noch unter antikommunistischer Fahne zu ermöglichen. Dieser scheinbare Widerspruch löst sich auf, wenn wir begreifen, dass die Anerkennung der Koexistenzideologie der Sowjetunion durch den Imperialismus geschah, um wenigstens in Mittel- und Westeuropa eine ruhige Zone des Systems zu erhalten, um einen freien Rücken für die kurzfristige und effektive Zerschlagung der revolutionären Bewegung der Dritten Welt zu erhalten. Lasst uns endlich unseren richtigen Kurs alle miteinander beschleunigen. Vietnam kommt näher. In Griechenland beginnen die ersten Einheiten der revolutionären Befreiungsfront zu kämpfen. Die Auseinandersetzungen in Spanien spitzen sich zu. Nach 30 Jahren faschistischer Diktatur ist in Spanien schon das, was bei uns noch Notwendigkeit ist, schon wieder Realität, die Einheitsfront der Arbeiter und Studenten als revolutionäre Kraft. Die Bremer Schüler und Arbeiter haben angefangen und gezeigt, und andere haben sehr schnell begriffen, worum es geht, wie in der Politisierung unmittelbarer Bedürfnisse des Alltagslebens, und seien es die banalen Fahrpreiserhöhungen, subversive Sprengkraft gegen den Staatsapparat entfaltet werden kann. Ihre Solidarisierung mit den lohnabhängigen Massen, die richtige Behandlung der Widersprüche und die Auseinandersetzungen mit der autoritär-militaristischen Polizei zeigen sehr deutlich, welche großen Möglichkeiten des Kampfes im System des Spätkapitalismus liegen. An jedem Ort der Bundesrepublik ist diese Auseinandersetzung in radikaler Form möglich. Es hängt von unseren schöpferischen Fähigkeiten ab, kühn und entschlossen die sichtbaren und unmittelbaren Widersprüche zu vertiefen und zu politisieren, Aktionen zu wagen, kühn und allseitig die Initiative der Massen zu entfalten. Die wirkliche revolutionäre Solidarität mit der vietnamesischen Revolution besteht in der aktuellen Schwächung und der prozessualen Umwälzung der Zentren des Imperialismus selbst. Unsere bisherige Ineffektivität und Resignation lag mit in der Theorie. Die Revolutionierung der Revolutionäre ist so die entscheidende Voraussetzung für die Revolutionierung der Massen. Es lebe die Weltrevolution und die daraus entstehende freie Gesellschaft der ganzen Welt und nicht nur eines Dorfes.